Ganz liebe Grüße auch von meiner Frau. Sie hat leider nicht mitkommen können wegen Grosskind. Ja, so geht es manchmal den Grossmüttern, gell? Ja, die lieben Lichtbilder haben mich auch sehr angesprochen. Als junger Prediger habe ich etwa so 6 bis 7 Mal ein Konfirmandenlager durchführen in den Cévennes. Also auch relativ nahe da. Pont-du-Gard war mir auch noch so ein bisschen im Hinterkopf gewesen. Und vor allem auch der Tour de Constance, wo da eben die Frauen gefangen waren. Und wir hatten dann das Thema auch von den Hugenotten. Ja, und wie sie widerstanden haben und wie sie einfach an ihrem Glauben an Jesus, man kann eigentlich sagen, an der Gnade von Jesus einfach festgehalten haben und nicht wieder einfach zurück sind in den Katholizismus. Ja, merci vielmal. Das ist wirklich sehr eindrücklich gewesen. Wie ihr wisst, oder wie ihr vielleicht wisst, nach einem Jahr, ich bin im Alten Testament, wo ich pensioniert worden bin, habe ich Gott gefragt, was soll ich predigen? Und da ist mir irgendwie wie so entgegengekommen von ihm, fang doch wieder vorne an, ganz vorne in der Bibel. Ja, und jetzt bin ich heute einfach bei einem Buch gelandet, wo doch ein bisschen weniger bekannt ist, eins von den 12 Propheten, von den 12 kleinen Propheten, wo ich mich jetzt drin bewege, wo selber für mich wieder fast ein bisschen wie Neuland ist, ja, nach so vielen Jahren vom Studium und allem. Und das ist wirklich sehr kleines, interessantes Büchli. Der Nahum. Nahum. Der steht ja in der Bibel, gell? Wahrscheinlich weniger so bekannt, was da drinnen steht, würde ich euch gerne mit reinnehmen. Ist nicht ganz eine einfache Kost. Da geht's, also da ist vor dem Propheten Nahum, hat sich da fast ein Kriegsfilm abgespielt. Mehr sage ich jetzt noch nicht. Im Vorfeld von dieser Predigt habe ich mir wieder mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Was ist eigentlich, was willst du den Leuten eigentlich mitgeben? Natürlich das Wort Gottes, wie es da steht, aber so in welche Richtung eigentlich, was ist heute, in unserer heutigen Zeit eigentlich wichtig und nötig? Und da ist mir wieder so ein Büchlein Sinn gekommen, ein altes Büchlein von Samuel Keller. Der hat im 19. Jahrhundert hat er gewirkt, auch vor allem in Russland und dann später in Deutschland. Und so, ich bin nicht ganz sicher, ob er auch sogar noch in Männedorf war. Ich habe doch ein bisschen angefangen, wieder lesen. Es heißt Unsichtbare Fäden, also wirklich lang zurück. Und er ist ein Evangelist gewesen. Und er hat, also, dass sie andere Gottesdienste waren, so mit 300, 500, 700.000 Leuten in diesen Kirchen, die sind gefüllt gewesen. Und da hätte er einfach auch können evangelisieren. Da hat es immer Leute dabei gehabt, die eben noch nicht gläubig waren, die einfach Mitläufer waren, die noch nicht wiedergeboren waren. Und hat das einfach auch immer wieder dürfen erleben, wie Haufen von Leuten zum Glauben kommen. Und wenn ich so die Stellvertretungen, die ich mache, sind eher in kleineren Gemeinden, mit eher weniger Leuten. Und auch ältere Leute meistens. Und die sind eigentlich auch, fast alle bekehrt. Ja, vielleicht hat es da oder dort noch so einen Mitläufer dabei, vielleicht, der noch nicht so ganz durchgebrochen ist. Aber meistens sind die ja auch schon auf dem Weg und haben das Wort und die Predigt schon 30 oder 40 Jahre gehört oder noch länger. Ähnlich wahrscheinlich auch wie bei einzelnen von euch. Und was haben wir nötig heute? Und ich glaube, es geht darum, so wie die Engländer sagen, finishing well, die Englisch können, gut abschließen, ja, dranbleiben, festhalten, unsere Berufung nicht aufgeben, nicht aufhören, beten für unsere Grosskinder und Nachbarn und weiss nicht was für wen alles, dranbleiben, nicht aufgeben, auch wenn man vielleicht daher über längere Zeit nicht mehr so gespürt haben, wie wir gesungen haben und nicht mehr so gehört haben oder auch vielleicht nicht mehr so viel erlebt haben irgendwo. Dranbleiben. Heilig. Früher ist halt so die Heilig-Bewegung gegeben. Heiligungsbewegungen. Und dranbleiben, nicht nachgeben, nicht den Sünden nachgeben, nicht der Welt, ein bisschen, nicht Weltluft zu wollen, schnuppern oder weiss nicht was, sondern konzentriert, fokussiert bleiben. Das ist die Botschaft, die Gott mir einfach auch wieder gegeben hat und gesagt hat, einfach Ermutigung, um einfach wieder neue Sachen von Gott erwarten. Das ist das, was ich euch heute mitgeben will. Auch jetzt im Blick auf den Nahum. Der Nahum, der hat etwa 170 Jahre hat 170 Jahre nach dem Jona etwa gelebt. Und der Jona, das ist ja auch so ein Schlitzohr gewesen, gell? Die Geschichte vom Jona kennen wir ja alle gut. Und der hat so ein Gericht verkündigen, in welcher Stadt? Ninive, jawohl, sehr gut. Und dann ist er einer von der erfolgreichsten Erweckungsprediger geworden, obwohl er das Gericht hat gesehen. Ja? Ist auf den Berg gehockt und hat geschaut, ob es endlich Feuer und Schwefel vom Himmel geht. Und dann hat Gott gesagt, wie soll ich denen nicht vergeben? Die in Sack und Asche Buße tun, die Gott um Vergebung bitten. Und seine Predigt war relativ kurz gewesen, ja. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Das war eine Predigt. Und es hat gereicht, dass 120.000 Leute offenbar auch angestiftet vom König, vom assyrischen König, abgeknäuelt sind und sich unter der Gott gestellt hat. Aber was jetzt passiert ist, das war einfach eine Generation. Und die haben das nicht weitergeben können, die haben das nicht behalten können. Und ihre Stadt ist natürlich auch gefüllt gewesen mit Götzenbildern und Götzenstatuen und so weiter. Die hätten sie natürlich auch sollen wegräumen, wissen wir nicht genau, um dem Gott können treu zu bleiben. Die Götter, die anderen Götter, die dämonischen Mächte sind wieder hergefallen über Ninive, über Assyrien und sie haben eine Schreckensherrschaft gebracht über den Mittleren Osten. Unter anderem ist eben auch Israel, also Israel ist ja sogar dann 722, das Nordreich ist von ihnen weggeräumt worden. Samaria 3 Jahre belagert und zerstört. Und weil Israel und das Nordreich aber auch Götzendienst betrieben haben und auch Südreich, hat darunter gelitten. Sie mussten Tribut zahlen denen, und die sind ausgesucht worden bis aufs Letzte, bis auf die Unterhemd und Unterhose, kann man fast sagen. Also wirklich brutal. Brutal. Und wer nicht gefolgt hat, der hat man nicht lang gemacht, einfach gerade Kopf weg oder weiß nicht was. Oder Hut abzocken oder weiß nicht was. Also ganz brutal, ganz brutal. Und das Büchli, da geht es eigentlich interessanterweise, es ist ein bisschen, ich würde es einfach sagen, ohne jetzt da irgendwie zu sagen, es ist ein bisschen nicht so geordnet, ja, wie mir manchmal so vorgeht, so Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Es ist relativ. Da ist das und da ist das und dann kommt das wieder und dann ist so ein bisschen Sachen reingestreut. Ist also sehr schwierig, irgendwie so eine Linie zu finden. Aber ich habe jetzt interessanterweise, oh, die Zeit hier rennt schnell davon, habe ich mich an eine alte Methode erinnert. Das hat Potzeck-Schlüssel geheißen. Wie man die Bibel eigentlich auch schwierige Passagen und so weiter eigentlich ganz gut kann meistern kann. Der Potzeck-Schlüssel, ich habe ihn dann noch ein bisschen erweitert mit zwei weiteren Buchstaben, da steht einfach jeder Buchstabe für etwas. Und ich will einfach ganz kurz mit dem Potzeck, mit dieser Potzeck-Methode, will ich da durch das Büchli, das sind drei kleine Kapitel, einfach durchgehen und euch das anwenden. Und ich habe das aufgeschrieben, der Potzeck, die Methode, dass die, wo weh, und das auch mal ihre Bibelarbeit ein bisschen läppiger wieder machen, der wird dann gern so ein Zettel mitnehmen. Wir haben da ein paar Zettel gemacht, wo also das genau drauf steht. Nicht vergessen nachher. Also der Nahum, das heißt Trost. Er hat eigentlich, sein Name heißt Trost oder Gott tröstet. Der von Gott getröstete. Der hat also zur Zeit gelebt, 170 Jahre nach Jona, wo eben das die Ninive-Leute und die Assyrer wieder ganz, ganz gottlos geworden sind und sich gegen Gott erhoben haben und brutal einfach regiert haben in dem Nahen Osten, im Mittleren Osten. Und jetzt geht das so los, Kapitel 1, Vers 1, dies ist die Last oder der Spruch, wie man auch übersetzen kann, für Ninive, das Buch der Weissagung Nahums aus Elkosch. Also jetzt wissen wir gerade, um was es geht. Es geht um Ninive. Aber was genau, was passiert jetzt mit Ninive? Was hat er da, was muss er sagen? Und er hat fast, also einer von den schlimmsten Kriegsfilmen, hat Gott ihm in seinen Visionen, hat er da müssen schauen und dürfen, oder müssen schauen, als Frohbotschaft für Juda, wo er gewirkt hat, höchstwahrscheinlich so unter den Königen Manasse, das war ja ganz schlimmer gewesen nach dem Hiskia, der Sohn vom Hiskia, der Manasse, furchtbar esoterisch und götzendienerisch wieder gewesen. Und dann sein Sohn, der Amnon, nicht sehr viel besser. Und dann kommt der Josia. Und unter den drei Königen, das ist so zwischen 660 und 612, so ungefähr in der Zeit, hat der Nahum gewirkt. Und Ninive ist tatsächlich untergegangen, 612. Und er hat das hier vorausgesagt. Das ist unsere Botschaft für heute, die Liebe. Ninive geht unter. Was machen wir? Was nehmen wir da mit? Gut, es gibt da ein paar Perlen auch noch in dem Text versteckt. Und die werden wir jetzt auch ein bisschen heben und ein bisschen anschauen. Und zwar, also das erste P, jetzt gehen wir genau nach dem P ganz kurz noch durch den Text. Das P steht für Personen. Welche Personen kommen in dem Text vor, in dem Büchli? Und da haben wir vor allem eben der Nahum. Im ersten Vers wird er erwähnt und dann erzählt er einfach das, was er sieht und gehört von Gott und schreibt das einfach auf. Oder tut es diktieren, dass es jemand anders aufschreibt, das wissen wir nicht genau. Und dann geht es los. Es geht vor allem, und es ist wunderbar, dass auch hier Gott zur Sprache kommt. Es geht hier auch um Yahweh, der alttestamentliche Name von Gott, der heißt, ich bin, ich werde sein, ich werde der sein für euch und so. Ich bin der Gott. Und was ganz merkwürdig oder ganz eigenartig ist in dem Büchli, hier wird nicht Israel gerichtet. Meistens in allen Propheten sonst wird immer auch Israel gerichtet, weil Israel ist ja auch immer wieder abgefallen und immer wieder. Bis heute ist ja da so, dass so ein Großteil immer wieder einfach nichts will wissen von Gott. Und da wird Israel gerichtet. Und in dem Büchli nicht. Das ist interessant. Da wird nur ein paar Heilszusagen zugesprochen. Und das ist ja interessant, zur Zeit vom Josia, von dem König, der hat ja, die Bibel ist da wieder entdeckt worden, das Alte Testament, die alttestamentlichen Rollen sind wieder gefunden worden im Tempel, wo der Manasse und Ahas und so zum Teil sogar im Tempel Götzenbilder aufgestellt haben. Und dann hat man natürlich vom Wort Gottes her, haben sie dann dort eine Reformation dürfen erleben. Und er hat dürfen da ein paar Sachen sagen über Gott. Also, jetzt erzähle ich euch das, was über Yahweh gesagt wird. Vers 2. Der Herr, also Yahweh, ist ein eifernder und vergeltender Gott. Er ist eifrig im Gericht. Er ist eifrig im Bestrafen, im Vergelten von dem Unrecht in dieser Welt. Jetzt einmal im Blick auf Assyrien. Er ist eifrig, er sieht aus, er hört aus, er weiß aus. Und das weiß Gott auch heute noch alles und sieht aus. Und ihr Lieben, es wird auf der Welt kein Unrecht ungesühnt bleiben. Es gibt ein letztes, höchstes Gericht, von dem sogar Jesus sagt, das jüngste Gericht wird kommen. Und die Generation von Ninive, die damals Buß da hat, die wird sogar dann zum Gericht sitzen über Jesu Generation, wo ja so verstockt zum Teil gsi ist. Also da ist die Generation von Ninive, wo da sogar im Gericht auftritt. Also es wird noch einmal ein letztes großes Gerichtsgericht geben. Er ist ein Vergelter, ein Richter. Ein Vergelter ist der Herr und zornig. Vom Zorn Gottes, die Liebe, hören wir eigentlich nicht so gern. Und sogar im Neuen Testament ist von dem zornigen Gott dreht. Von dem zornigen Gott. Und es ist wichtig, dass wir aus dem Zorn Gottes rausgenommen sind, oder? Durch Jesus Christus, so wichtig. Und auch wenn man dann Offenbarung noch liest, und da lesen wir von dem Siegelgericht, von der Posaunengericht, von der Zornschalengericht, da gehen wir noch einmal furchtbare Gerichte über die Welt. Und so, ich hoffe fest, dass wir vorher entrückt sind als Gemeinde. Wir wissen nicht ganz genau, wann die Entrückung ist, dass wir zum Herr kommen werden, aber wir werden zu ihm kommen. Aber Gericht, Gott hat und hat auch einen Zorn über all die Sünd und Gottlosigkeit und über all der Götzendienst und Perversität und alles, was heute gegen ihn ist und gegen sein Wort ist, da hat Gott einen gerechten Zorn. Und da heißt, der Herr vergilt seinen Widersachern. Auch alle die, die gegen Israel schaffen und machen und tun. Und ihr Lieben, ich frage mich, das Feuer um Madrid um. Und Feuer hat immer, immer, und ich x-mal, ich werde nachlesen, Feuer hat immer viel mit Gericht zu tun. Und ich frage mich, ob das bis heute auch noch gelten könnte. Sanchez, der Präsident da, oder der Dings davon, ist sehr israelfindlich in Madrid. Und Macron ist auch nicht gerade sehr viel freundlicher Israel gegenüber. Und dann heißt es auch, er wird es seinen Feinden nicht vergessen. Und da heißt es auch noch, zum Beispiel im Vers 6, wer kann vor seinem Grimm bleiben, vor seinem Zorn bestehen? Sein Zorn brennt wie Feuer. Also das ist der richtende Gott, wo man hier ganz klar sehen und erkennen, der Eifer im Gericht. Und dann kommt Vers 3, kommt jetzt so eine Perle, wo man geschwind aufatmen. Da heißt es, Jahwe ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Geduldig, langmütig. Ja, Gott wartet lang mit Gericht. Wenn ich denke, wie lange er auch gewartet hat im Nordreich und auch im Südreich, über Generationen hinweg hat sich die Schuld auch im Volk Israel selber angehäuft. Aber hier ist jetzt einfach Gott wieder beschrieben als der, wo noch gnädig ist im Gericht. Mit großer Kraft. Und dann wird Gott auch noch beschrieben, wie er stark ist, wie er kann Wasser machen versiegen in den nächsten Versen, wie er den Berg Libanon, wo blüht, kann er machen zu verwelken, er kann die Berge machen zu erzittern, die Hügel zergehen und so weiter. Also die Macht Gottes wird dann hier ein bisschen beschrieben. Und vor dem niemand unschuldig ist, da sind wir wieder bei Paulus, alle sind mir schuldig vor Gott und mangeln des Ruhmes, den wir eigentlich hätten sollen. Und nur durch Jesus allein. Und da sind wir wieder beim Richter, wo wir dann, wir brauchen zum Alten Testament ja immer das Neue. Und da wissen wir, dass Jesus dem alles Gericht übergeht. Das ist sehr interessant, die Stelle mal nachzulesen, im Johannesevangelium. Und Jesus, wo der Richter ist und wo unser Retter ist. Ja, wo unser Retter ist. Wer an den glaubt, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern er hat das ewige Leben und er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Johannes 5. Also das ist ja, das müssen wir fast jetzt über dem Ganzen auch noch gerade sagen. Wir sind nicht unschuldig, wir sind alle schuldig vor Gott, aber durch das Kreuz von Jesus, wo er stellvertretend Straf auf sich genommen hat, hat er uns befreit. Sind wir freigesprochen im Gericht. Und im letzten großen Endgericht, wo das hier auch schon darauf hinweist. Und dann ist noch eine so eine wunderbare Perle im Vers 7 im Kapitel 1. Der Herr ist gütig und eine feste oder eine Zufluchtsstätte zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen und harren. Darum will ich euch auch heute Morgen ermuntern und ermutigen, festhalten, dranbleiben, auch wenn es einmal krasselt und tut, auch in eurem Leben. Irgendwie Krankheiten oder Sorgen oder Nöte oder dies oder jenes. Hebt fest, ihr wollt wieder ganz neu euch heute entscheiden, ihr wollt mich festhalten. Ja, und er wird mich auch halten in der Zeit von der Not und von der Bedrängnis. Die kommen, wo wir immer wieder glüttert werden und geprüft werden. Das ist eine wunderbare Perle hier. Und das spricht er jetzt auch Juda zu. Schaut, die Zeit unter dieser Trübsal von denen Assyrer, die hört bald auf. Also hier wird Juda noch angesprochen, also das jüdische Volk, wo hier jetzt zur Zeit von Josia so eine kleine Erweckung erleben, kann man sagen. Und da heißt es dann auch noch im Kapitel 1, im Vers 12b und 13, ich habe dich, Juda, gedemütigt, aber ich will dich nicht wiederum demütigen. Jetzt will ich sein Joch, das du trägst, zerbrechen und deine Bande zerreißen. Also jetzt wird hier die Befreiung von Assyrien, von dem Druck da, wird da gesagt. Und das geht genauso weiter auch im Kapitel 2, kommt nochmal so ein wunderbarer Vers. Siehe auf den Bergen die Füße eines guten Boten, der da Frieden verkündigt. Also der Friedensbote, der Siegesbote, der Freudenbote, den kennen wir ja auch von Jesaja her. Und dann auch Jesus, wo man merkt, er ist ja der Bote von Gott, wo den Sieg verkündigt hat und den Sieg errungen hat am Kreuz. Und dann ist nochmal eine Heilszusage, eine ganz wunderbare Heilszusage für Juda und ich denke, das gilt auch hier ganz Israel. Denn der Herr wird die Pracht Jakobs, Jakob wird immer wieder auch als Israel bezeichnet, ganz Israel, wird die Pracht Jakobs erneuern wie die Pracht Israels. Denn man hat sie völlig verheert und ihre Reben verderbt. Die Assyrer haben sogar die Felder oftmals kaputt gemacht. Und Bäume und alles abgeschissen und so. Ja, der Herr hat eine Heilszusage für Israel. Bis in diese heutige Zeit. Und auch die Pracht Israels entsteht im Moment. In all dem Kriegswirre da drumherum entsteht die Pracht Israels. Der Herr erfüllt auch die Verheißung vor unseren Augen. Gut, also Yahweh und die Judäer haben wir, Juda. Und jetzt haben wir noch den assyrischen König. Da heißt es in Vers 11, Kapitel 1, der Arges ersann, der Böses wieder den Herrn plante. Das ist der, irgendeiner von denen, Assur, Banipal oder Tiglath-Pileser oder wie sie alle geheißen haben. Und dann im Vers Kapitel 2, am Vers 1, am Schluss heißt es, da wenn der Siegesbote kommt, denn es wird der Arge nicht mehr über dich kommen, er ist ganz ausgerottet. Und das ist interessant, der Arge, da ist das Wort Belial, also im Hebräischen, in keiner Übersetzung ist das Wort eigentlich so drin, ersichtlich, Belial oder, also manche Ausleger, die sehen da drin, eben in den assyrischen Königen schon Satan oder der Antichrist, wo hier als letztes dann auch sogar besiegt wird. Von Jesus schon jetzt sind alle die Mächte entmachtet und dürfen dann einfach wissen, dass wir von Jesus her Sieg haben. Gut, und jetzt ganz schnell, O steht für Orte. Also ganz klar, da können wir ganz kurz einmal gerade drüber gehen. Orte, hier ist der Nahum in Juda, wahrscheinlich in Jerusalem auch. Und angesprochen ist Ninive, die Hauptstadt von Assyrien. Die wird hier zwei, dreimal genannt und auch das ganze assyrische Volk, wo dahinter steht. Dann ist Z. Z in unserem Schlüssel, in unserer Methode steht für Zeit. Das habe ich euch vorher schon mal gesagt. 630, 620 um das herum befinden wir uns da drinnen. Und es geht auch bis in die Endzeit hinein, bis in die letzte Zeit, wo Israel wieder wird erstehen auch. Und wo der Antichrist auch geschlagen wird, werde vom Wiederkommen der Jesus Christus, Offenbarung 19. Er wird ausgerottet werden. Die Zeit. Genau. Und dann haben wir hier mal der Buchstabe E, den haben wir auch schon ein bisschen angesprochen. Evangelium. Leuchtet in dem Text Evangelium auf. Sehen wir irgendwo Jesus und hier im Siegesbote und der, wo der Find, der Arge, der Belial da besiegt wird, die Niederlage vom Find, da leuchtet doch Hoffnung auf. Schlussendlich, durch alle Wirre hindurch, wird Jesus Sieger sein. Das Jesus-Sieg bleibt ewig ausgemacht. Und befreit vom Joch. Und dass wir sollen durchhalten, dass wir getragen sind vor ihm, vor Gott, zur Zeit der Not. Das sind wunderbare Evangeliumsworte. Da könnte man natürlich noch sehr viel mehr auch dazu sagen. Das K, das steht für die Kernaussage. Die Kernaussage in dem Text ist einfach Gericht über Assyrien, ist Gericht über Belial, über den Bösen, über den Erzbösen. Und hier merken wir, Assyrien, Ninive, ist ein Typus für all diese Weltrichter, die schon mal da waren. Medien, Persien, Babylonien, die Griechen, die Römer, also von denen, wo hier um Israel herum sind. Die Weltreich sie hier gemeint. Und dann kommt der Daniel, sagt, der steht oben ab und zermalmt dieses Standbild, ja, mit all diesen verschiedenen, dieses Standbild da beim Nebukadnezar, wo der träumt hat. Und zermalmt alle diese Weltreiche. Aus Hitlerreich ist zermalmt worden. Weil Jesus da ist, weil der steht, wo von Gott ausgelöst ist, wo sich dann erfüllt, wo dann die ganze Erde erfüllt, sein Reich, wo einig wird, herrschen dann von Jerusalem aus. Kernaussage ist einfach auch das hier, wäre noch sehr interessant, ich muss langsam gegen Schluss kommen, es ist auch sogar Babel, könnte man hier sehen, interessanterweise, Babel, das ist Offenbarung 17 und 18, wird Babel auch hier nochmal für das allerletzte Weltreich, wo in unserer Zeit jetzt schon die ersten Spuren, denke ich, sichtbar sind. Ja, Globalisierung und Abfall von Gott und auch Religion, Vermischung und all das Zeugs, wo da eben in Offenbarung 17, 18 angegeben ist, auch Verfolgung der Gemeinde und so, uns geht es im Moment noch gut, wir können dankbar sein. Und da sehen wir also Babel in dem assyrischen König, in dem letzten, in dem Antichrist, in dem letzten antigöttlichen Mensch, wo da sein Unwesen wird treiben. Und dann heißt es im Kapitel 3, wird das alles um der großen Hurerei willen, der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Und es lustet mich noch, wenn ich Offenbarung euch das lese, wie es auch da heißt, von der großen Hure. Und es kam einer von den sieben Engeln, Offenbarung 17, die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken worden. Und dann ist es auch noch da die Rede von Zauberei und so weiter. Und das ist ja hier in der Offenbarung auch noch möglich mit Dämonen und mit allen möglichen Mächten, die da auch noch drin sind. Und dann der Untergang von Ninive oder von Babylon wird in Kapitel 18 beschrieben. Freue dich über sie, Himmel und Erde, ihr Heiligen, denn Gott hat sie gerichtet um euretwillen. Und dann Vers 23 und 24. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden, und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Zauberei hier, interessant, Nahum, und hier Offenbarung. Dann ist auch noch von Kaufleuten, ist hier auch noch dreht, die haben ja auch noch gehandelt, die haben die Völker ausgesogen, ausbütet bis zum Letzten, wird auch noch, und die sind da, und plötzlich sind die wie Käfer und schwirren davor, heißt da noch, ganz interessant. Also, Pozek, Kernaussage, Gericht, Gericht, Gott ist der gerechte Richter, und wir dürfen uns freuen an Jesus, unserem Retter, ja, aus dem Gericht. Das ist wichtig. Aber wir nehmen mit, Menschen, die nicht an Jesus glauben, stehen unter dem Gericht. Und darum soll das auch für uns wieder ein Ansporn sein, und ich komme langsam jetzt zum Schluss, ein Ansporn sein, nicht aufzugeben, ein Zeugnis sein, dran zu bleiben, beten für unsere Mitmenschen, die noch nicht dran sind. Ich weiß, es ist harzig, aber bleiben wir dran und geben wir nicht auf. Tun wir ausharren. Das ist noch, ich habe da eben noch zwei Buchstaben noch angeheicht. Eben Pozek Pa. P steht noch für Parallelstelle. Es ist immer gut, wenn man so einen Text liest, dass man noch Parallelstelle anschaut. Und dann A steht für Anwendung. Anwendung, und jeder, aus jeder Predigt raus geschieht eigentlich so etwas. Was sagt mir Gott jetzt aus dem Ganzen? Was will Gott mir mitgeben die Woche inne? Was soll ich nachhallen? Und was soll mitgehen in dem Ganzen? Und das werde ich euch jetzt einfach auch noch einmal einen Moment von der Stille geben. Einfach einen Moment, einfach noch mal geschwind. Heiliger Geist, was ist das jetzt gewesen, wo wichtig ist auf mein weiteres Leben? Aus dem Ganzen raus. Zuversicht, Hoffnung. Deine Macht und Kraft will ich wieder erleben, wie es hier heißt. Gott, Jahwe ist mächtig und kraftvoll. Herr, das will ich wieder erleben, das will ich wieder erwarten. Irgendwie so in dir richtig, denke ich, darf ich dir etwas mitnehmen, auch aus dem Text raus. Wir sind im Moment still und dann tue ich beten. Treuer Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dürfen wissen, du bist ein gerechter Richter, bis zum Letzten. Und wir danken dir, hast du Jesus geschickt und bist der Retter aus dem Gericht. Und wir danken dir, dass auch wir dürfen leben. Herr, erneuere du unsere Berufungen wieder, die du uns gegeben hast. Herr, schenke uns wieder neuen Mut zum Glauben, zum Vertrauen, dass noch Menschen in unserem Umfeld auch zum Glauben kommen, dich suchen und dich finden. Denn du bist ein Gott mit großer Kraft. Du kannst auch heute die verschlossenen Herzenstüren sprengen. Du kannst anklopfen an den Herzen von unseren Mitmenschen, die dich nicht kennen. Dass noch viele, Herr, ja, aus dem Gericht rausgerettet werden. Das ist unsere Bitte auch heute Morgen. Und danke, dass du mit uns kommst und stärkst im Heiligen Geist auch für unseren Alltag. Und wir wollen auch mitnehmen, dass du auch uns eine Hilfe bist, auch in der Nöte, auch in der Bedrängnis, in der Trübsal um uns herum, bist du uns unsere Hilfe, eine Zufluchtsstätte, Jesus, wo wir dürfen immer wieder Hoffnung tanken, Freude. Und danke, dass auch die Freudenbotschaft immer wieder in unser Herz hineindringt. Du bist Sieger, Jesus, und mit dir dürfen wir Sieger sein. So segne du die Gemeinde, segne jedes Einzelne auf seinem Lebensweg. Gang du mit jedem Einzelnen in der Sonntag und auch in die Woche. Amen. auf zum Sagen. Ja. Das Lied hat ja auch noch wunderbar gepasst. Wunderbar. Ja, der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn.